Vienna Rec, die Stadt im Gespräch.
Welchen strukturellen Diskriminierungen und Gewaltformen sind Migrantinnen am österreichischen Arbeitsmarkt, aber auch privat ausgesetzt? Warum sind Care-Berufe häufig von Migrantinnen dominiert? Und was macht das mit diesen Berufen? Der vierte Themenblock der Gesprächsreihe Frauen, Frieden, Solidarität stand unter dem Motto Frauen, Selbstorganisationen und Care-Arbeit. Es geht um Mechanismen der Ausbeutung von selbstständigen Migrantinnen im Care-Bereich. Mit Anna Leder von der Interessensgemeinschaft der 24-Stunden-BetreuerInnen in Österreich, Florina Platzer von MAIS, Autonomes Zentrum von und für MigrantInnen, und Jada Tutan, Vorsitzende im Bundesverband der MigrantInnen in Deutschland. Moderation Zeynep Aslan.
Herzlich willkommen bei unserem vierten Themenblock zum Thema Frauen, Selbstorganisation und Care-Arbeit. Ich fange an mit meiner ersten Frage, die ich gerne an dich, liebe Anna, stellen möchte. Kannst du uns vielleicht auch für Personen, die halt zum Beispiel nicht in Österreich leben, über die Interessensgemeinschaft der 24-Stunden-Betreuerinnen berichten? Wer oder was ist die Interessensgemeinschaft der 24-Stunden-Betreuerinnen und was sind eure Haupttätigkeitsfelder?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, du hast schon erwähnt, IG24 steht für Interessensgemeinschaft von 24-Stunden-Betreuerinnen. Das sind Betreuungskräfte, durchwegs migrantische Betreuungskräfte, die nach Österreich kommen als Pendelmigrantinnen. Das heißt, sie absolvieren einen Turnus von 2 bis 4 Wochen, dann sind sie wieder 2 bis 4 Wochen zu Hause, um hier in privaten Haushalten pflegebedürftige oder betreuungsbedürftige Personen zu versorgen. Es ist eine Branche, die, also in Österreich sind 60.000 Personenbetreuerinnen tätig. Entweder landen solche pflegebedürftigen Personen in Pflegeinstitutionen oder, wenn das Familien nicht wollen oder wenn es damit Probleme gibt, sind sozusagen das zweite System, das dieses System stützt, der schwer pflegebedürftigen älteren Menschen, sind das die 24-Stunden-BetreuerInnen, die diesen Job machen. Sie kommen, diese Branche gibt's, ist entstanden eigentlich erst mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Also ein riesen Arbeitskräftereservoir ist auf einmal wieder zur Verfügung gestanden. Die Grenzen waren offen, Arbeitslosigkeit war enorm in den Herkunftsländern. Das sind allen voran Rumänien, Slowakei, aber auch Bulgarien, Ungarn, ein bisschen Kroatien. Mhm. Und also in den 90er Jahren war das noch ein völlig ungeregeltes Gewerbe und Österreich ist ein Land, in dem das irgendwann gesetzlich ziemlich genau geregelt worden ist. Das war im Jahr 2007, das war damals so eine Anlassgesetzgebung. Es wurde dann ein Personenbetreuungsgesetz verabschiedet, das aber ein unglaublich schwammiges Gesetz ist, unter dem jetzt diese migrantischen Betreuerinnen arbeiten. Schwammig ist es deswegen, weil es zum einen so etwas wie Gleichberechtigung zwischen den Agenturen, die diese Personen nach Österreich vermitteln, zwischen den Familien, wo die Betreuerinnen arbeiten und den Betreuerinnen selber, als wäre das ein gleichberechtigtes Dreieck. Was es mit Sicherheit ist, weil die Agenturen haben die Kontrolle. Es gibt über 900 Agenturen, die in Österreich tätig sind. Das sind fast durchwegs private, gewinnorientierte Agenturen, die mit freiem Gewerbe arbeiten und über 99% der Frauen, man hätte die Möglichkeit, sie anzustellen, aber über 99% der Frauen arbeiten als Selbstständige, als Einpersonenunternehmerinnen. Und daraus ergeben sich natürlich jede Menge Probleme. Die Probleme ergeben sich aus der Situation der Migration, der schlechten Deutschkenntnisse, des fehlenden Lebensmittelpunkts in Österreich und der enormen Schutzlosigkeit, die sozusagen rein von der Organisation, also jede Arbeit, die in einem privaten Haushalt stattfindet, ist einfach wenig transparent, hat wenig Öffentlichkeit, erfährt wenig Kontrolle und das ist ein zweites großes Problem, was es auch sehr schwammig macht. Was es noch schwammig macht, diese Arbeitssituation, ist sicher, dass die Arbeit, also eigentlich dürften sie nur betreuen, es sind nur Leihpflegerinnen, haben wir mit schwer pflegebedürftigen Personen zu tun. Also das ist das nächste Problem, das da auftaucht, dass es schwer abgrenzbar ist, was ist Pflege, was ist Betreuung. Also das, was institutionell so gut geregelt ist in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim oder wo auch immer, wer welche Tätigkeit machen darf, das ist ja irrsinnig schwammig formuliert. Also es finden sich sehr oft sehr überforderte Frauen und die haben aber ganz kein Gegenüber in dieser Situation im privaten Haushalt, mit dem sie das irgendwie ausverhandeln können. Mhm. Und das letzte, eins der weiteren Probleme wäre vielleicht auch noch, dass was sind Arbeitsinhalte? Also sich abzugrenzen, was ist meine eigentliche Tätigkeit und was wird von mir verlangt, das ist ein ziemliches Problem. Und wenn man das dann noch in dem Kontext sieht, dieser Selbstständigkeit, wir nennen es Scheinselbstständigkeit, dass keinerlei Arbeitszeitgesetze gelten. Also dass sie wirklich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, einige Wochen lang am Stück für Arbeit zur Verfügung stehen müssen, laut Gesetz, ist das eigentlich ein unhaltbarer Zustand, aber der sich schon seit einigen Jahrzehnten so hält.
Also das eine Verständnisfrage. Also du hast jetzt über die sehr prekären Arbeits- und sehr riskanten eigentlich Arbeitsplätze von den Frauen, die diese 24 Stunden Betreuungsarbeit wahrnehmen, beschrieben. Und als Interessensgemeinschaft, wie setzt ihr euch sozusagen für die Rechte und Belange dieser Frauen ein? Was macht ihr konkret?
Da möchte ich vielleicht zurückgehen. Die Geschichte dieser Selbstorganisierung, dadurch, dass die Frauen als Selbstständige arbeiten, haben sie keinerlei Interessensvertretung, die wirklich für sie da ist. Also Gewerkschaften, Arbeiterkammer, also die Sozialpartner, die üblicherweise für ArbeitnehmerInnen da ist, ist in diesem Fall nicht dafür da. Da komme ich vielleicht später noch zurück. Sie sind in der Wirtschaftskammer organisiert, logischerweise, und sitzen da mit ihren quasi DienstgeberInnen zusammen. Und diese Selbstorganisierung, ich würde behaupten, die gibt es in irgendeiner Form solange es diesen Beruf eigentlich gibt. Also die Frauen haben von Anfang an sich in irgendeiner Form vernetzen müssen, immer entlang ihrer Communities und sind dadurch in den Austausch gekommen. Sei es jetzt, welcher Arbeitsplatz ist gut oder nicht so gut, wo muss man aufpassen, welche Agentur ist nicht gut, wo gibt es einen Job vielleicht. Also ganz viele Themen sind da eigentlich selbst organisiert abgehandelt worden. Sowas wie eine Peer-to-Peer-Beratung könnte man das eigentlich nennen. Und dadurch, dass sie im privaten Haushalten leben, ist das vor allem über Social-Media-Kanäle gegangen. Und es gab dann erste Kontakte zu Aktivistinnen rund um die Frage der indexierten Familienbeihilfe, die ja viele migrantische Frauen dieses Thema getroffen hat. Das ist inzwischen aufgehoben. Und anlässlich der Pandemie, wo die Probleme dann durch die Decke gegangen sind. Dann sind erstmal sozusagen Kontakte zu Aktivistinnen hier entstanden. Und im Herbst 2020 sind wir dann als Verein, haben wir einen Verein gegründet, eben diese IG24, der sich sozusagen als Dach dieser selbstorganisierten Communities verstanden hat. Mhm. Und also unser Ziel ist es eigentlich, möglichst diese Selbstorganisierung so möglichst zu leben, sei es unser Vorstand, wir sind gemischt Aktivistinnen und BetreuerInnen, es gibt die Communities, die eigene Themen aufgreifen und die wir dann sozusagen in den Verein hereintragen. Aber wir merken halt, dass wir als Aktivistinnen sehr wichtig sind und eigentlich uns nicht so unabkömmlich machen können, wie wir uns das wünschen würden, einfach weil wir vor Ort sind und die Gesetze besser können, die Sprache besser können, mit den Institutionen uns besser auskennen. Also es ist eine Selbstorganisierung, die viel, viel Zusammenarbeit mit Aktivistinnen braucht. Also wir sind eben als Verein konstruiert, wir verlangen keinerlei Mitgliedsbeiträge, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Wenn wir bekommen Spenden, sowas wie die Sozialmarie oder den Ute-Bock-Preis haben wir letztes Jahr gewonnen, das ist das Geld, das wir einnehmen, oder wir versuchen Projekte zu organisieren. Zum Beispiel über die Arbeiterkammer haben wir eins, mit Lefe haben wir zusammen eins, mit Vorba. Also das ist das sozusagen, so können wir uns finanziell über Wasser halten. Wir führen Prozesse, dafür haben wir eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Das wären so mal die Aktivitäten, um wo wir finanziell aufgestellt sind.
Wir führen unten auch die Kontaktdaten zu IG24 immer wieder an. Da kann man sich Kontakt schaffen und Informationen noch einmal holen. Ich finde, es ist eine absolut wichtige und notwendige Arbeit, die eigentlich viel mehr unterstützt, gefördert und vor allem institutionalisiert gehört. Ich finde, das ist auch absolut wichtig, dass Sie als Interessensgemeinschaft auf diese ganz prekäre Lage dieser Frauen sozusagen hinzeigt, hinweist. Und es ist ja, wir haben ja in den letzten Tagen schon wieder sehr viele Fälle an Femiziden zum Beispiel erlebt. Und es ist ja so, dass es heißt, dass sehr viel Gewalt im privaten Raum stattfindet, nicht im öffentlichen Raum, sondern sehr vieles im privaten Raum passiert. Und hier haben wir Frauen, die im Rahmen von 24 Stunden Pflegearbeit, Betreuungsarbeit in die privaten Haushalte gehen. Diese Frauen sind eigentlich nicht geschützt. Und also wenn ich mir das anhöre, ist das schon sehr erschreckend. Und ich glaube, und ihr befasst euch mit diesem Thema und dieses Thema lebt eigentlich. Das passiert ja tagtäglich. Wir haben ja eine alternde Bevölkerung. Das heißt, das ist eine Arbeit, die eigentlich zwar real ist, aber auch weitestgehend unsichtbar leider auch bleibt. Ja. Deswegen noch einmal ein herzliches Dankeschön, dass du heute da bist und diese Informationen mit uns teilst. Du wolltest noch etwas sagen?
Naja, du hast zwei ganz für uns ganz wichtige Themen angesprochen. Das eine ist die mangelnde Institutionalisierung. Das kommt, also wir arbeiten wirklich sehr prekär und wir sind zwar gut vernetzt, arbeiten trotzdem prekär. Einfach deswegen, weil wir soziale Sicherung für die, also weg mit der Scheinselbstständigkeit, ist eins der zentralen Themen, die wir aufwerfen, was wir fordern. Und da gibt es einfach keinerlei Unterstützung seitens der Sozialpartner, weil es da so einen Interessenskonflikt gibt. Zum einen geht es um ein leistbares System für die österreichische Bevölkerung. Und hier würde ich sagen, kommt sozusagen das Rassistische hinein in diesem System, das höher gestellt wird über gute Arbeitsbedingungen für die BetreuerInnen, die da arbeiten. Das lässt uns ewig prekär bleiben. Ja, also egal, ob das jetzt die Sozialpartner sind, das Sozialministerium, wo wir Unterstützung suchen, das ist ein dermaßen fundamentaler Interessenskonflikt, dass wir da eigentlich an unsere Grenzen gestoßen sind. Und das zweite Thema, noch kurz das Thema Gewalt, das ist tatsächlich sexualisierte Gewalt ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir sehr oft zu tun haben. Das große Thema der Unsichtbarkeit, der Privatheit, des Arbeitsverhältnisses ist beständig da. Es geht irrsinnig oft es sind sehr oft demente Patienten, Klientinnen, die oft sozusagen im Zuge ihres Abbauprozesses überhaupt keine Grenzen mehr halten können. Also Dinge, die möglicherweise vorkommen, aber wo es keinerlei Schutzmechanismen gibt. Es gibt Gewaltverhältnisse durch Angehörige und vereinzelt sogar auch durch Agenturen. Ja, also da gibt es ganz die wildesten Dinge, mit denen wir zu tun haben. Und wir sind eigentlich drauf gekommen, dass das System der Frauenschutzeinrichtungen für diese Betreuerinnen überhaupt nicht gilt, weil die ihren Lebensmittelpunkt nicht in Österreich haben, mit dem System der Pendelmigration. Und also wir haben einmal versucht, eine Frau in einem Frauenhaus, einer Frauenschutzeinrichtung unterzubringen und wir sind einfach darauf hingewiesen, geht leider nicht, die hat den Lebensmittelpunkt nicht in Wien, also in Österreich. Also in Wien in diesem Fall, aber halt nicht in Österreich. Und auch da sind wir immer an unsere Grenzen. Also wenn man mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft, mit dem weißen, also mit dem Frauenring, was immer wir zu tun haben, es ist immer dieser Hinweis, das ist nicht das Klientel, mit denen wir arbeiten. Ja, also es ist immer, wir sind zwischen allen Sesseln mit dieser Konstruktion der Pendelmigration im Großen und Ganzen.
Diese sehr paradoxen Ausschlusspraxen, die eigentlich sehr widersprüchlich zu die Bedarfe und die Notwendigkeiten, die auf der einen Seite auch im öffentlichen Raum und von den etablierten Akteurinnen zwar kommuniziert werden, aber gleichzeitig diese permanenten Ausschlusspraxen und Mechanismen, die stattfinden und im großen Bild, wenn man so einen Schritt zurück macht, denkt man sich, oh, das ist doch alles so widersprüchlich, passt überhaupt nicht zusammen. Und also das zu verstehen und den Überblick und den Durchblick zu schaffen, ist eine Herausforderung bezüglich sexualisierter Gewalt. Also selbst innerhalb von institutionalisierten Einrichtungen ist das eine wirkliche Herausforderung, zum Beispiel die Mitarbeiterinnen zum Beispiel zu schützen. Wie soll das in einem prekären Raum passieren? Also die Dimensionen sind wirklich enorm. Ich schaue immer wieder auch auf die Zeit und möchte gerne zu Florina weiter den Ball werfen. Liebe Florina, MAIZ, Autonomes Zentrum von und für Migrantinnen, da ist es wiederum, also auch Migrantinnen, aber eine andere Gruppe von Migrantinnen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Was macht die MAIZ und wer sind die Frauen, die zu euch kommen?
Danke auch für die Einladung. Anna hat schon sehr viel punktiert von den Aspekten, die allgemein das Leben von Migrantinnen in Österreich und nicht nur betrifft. MAIS ist eben ein autonomes Zentrum von und für Migrantinnen, ein unabhängiger Verein mit dem Ziel, Leben- und Arbeitssituation von Migrantinnen in Österreich zu verbessern, ihre politische und kulturelle Partizipation zu fördern, sowie eine Veränderung der bestehenden, ungerechten, diskriminatorischen, rassistischen, gesellschaftlichen Verhältnisse zu bewirken. MAIS ist vor 30 Jahren in Linz entstanden, von drei Migrantinnen. Und seitdem sind wir am Ball, sowohl im einzelnen Gespräch, einzelne Beratung, sowohl in Gruppen, organisierte Gruppe, aber auch gesellschaftlich bei der Stellungnahme, was Gesetze betrifft, bei den Demos, aktivistisch unterwegs und ständig mit den offenen Augen, was passiert in der Gesellschaft. Nur so kann man eben mit der richtigen Brille die ungerechten Verhältnisse zu sehen und gegebenenfalls auch versuchen zu ändern. Wir sind in verschiedene Bereiche strukturiert: Beratungsbereich, Bildung, Kultur, Forschung, Jugendbereich und eine von Anfang an oder Basis von unserer Arbeit oder der Anfang von MAIS war eine Gruppe von Sexarbeiterinnen. Das heißt, genau so oder auch die prekäre, stigmatisierte Gruppe, die auch in Care-Arbeit sich bewegen, war der Meilenstein von MAIS. Damals war vor 30 Jahren, es war sehr schwierig, nach Europa zu kommen. Jetzt ist auch nicht einfach umgekehrt, die Migrationspolitik ist strenger als je. Damals hat sich die österreichische Regierung eine besondere Visum gedacht, eine sechsmonatige eben Niederlassung, nicht einmal ein Aufenthaltstitel, es war eine temporäre Visum und die Leute konnten nur als Sexarbeitende nach Österreich kommen. Und irgendwann haben die auch ihre Kinder oder Briefe bekommen und die damalige Kolleginnen oder die Mitbegründerinnen von MAIS als weiße, privilegierte Akademikerinnen wurden ständig gefragt, eben von dieser Gruppe, ich habe einen Brief bekommen, ich verstehe nicht, kannst du für mich übersetzen, begleiten und so weiter. Und irgendwann war die Frage, hey, könntet ihr vielleicht einen Deutschkurs für uns organisieren und dann eben alles ehrenamtlich, dann sind die Kinder nach Europa, hauptsächlich waren Sexarbeitende aus Südamerika und so ist langsam auch andere Zielgruppe, andere Migrantinnen, unabhängig von Herkunft, von Religion und auch egal welche Tätigkeit die gehabt haben, zu MAIS. Und es ist genauso bis heute geblieben.
Und das heißt, was macht ihr? Also begleitet ihr die Frauen, weiß ich nicht, in ihren rechtlichen Belangen und Angelegenheiten oder sind das eher so beratende Funktionen bei arbeitsmarktrechtlichen Fragen, Aufenthaltsfragen? Also was macht ihr konkret
mit Thematik, und für die Frauen? Thematisch vielleicht so, wir sagen, die Frage, die allgemein die Menschen, man kann nicht pauschalisieren, sind auch bei den Migrantinnen. Das heißt, einmal eine Scheidung, einmal, keine Ahnung, ein Streit mit dem Ehemann, Gewalt, häusliche Gewalt, aber auch strukturelle Gewalt, Diskriminierung, Schulden, Arbeit, Arbeitssuche, Arbeitsrecht, Miete, Existenzsicherung, Aufenthaltstitel ist natürlich eine von den Schwerpunkten. Nur alle diese Probleme sind verbunden und es kommt selten jemand, der sagt, ich bin hier aber nur wegen Aufenthaltstitel. Automatisch muss man nach Frage von Lohn, weil eben es wird nach Lohnzettel verlangt und dann kommt die Arbeit, prekäre Arbeit, Teilzeit und es genug nicht. Und warum findest du keine Arbeit? Dann ist die diskriminatorische Teile auch ins Spiel und das sind eben geflochtene Hürde. Prinzipiell, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt im Rahmen von Beratung. Ein Großteil ist tatsächlich Gewalt. So, Gewalt und würde wirklich nicht auf Femizide reduzieren. Wir sprechen auch von den Frauen, weil auch dieser Konstrukt gebraucht wird, um die Binarität zu punktieren in Bezug auf Mann. Wir bezeichnen uns als queer-feministische Organisation, aber die Gewalt ist nicht privat. Es ist institutionalisiert und der Staat sollte die Verantwortung tragen. Ich weiß, ob jetzt die Rahmen sind, aber es ist eine wichtige und jetzt sehr mediatisiert. Nur im Alltag, viele von migrantischen Frauen, die bekommen wenig Unterstützung vom Staat. Anna hat schon gesagt, keinen Zugang zu Frauenhaus. Menschen, die noch in Asylverfahren, Frauen, die in Asylverfahren sind, auch ein schwieriger Zugang. Keine Existenzsicherung und von Mann abhängig. Wie kann ich mich dann scheiden lassen, beziehungsweise wie kann ich extra eine Wohnung nehmen, wenn ich keinen Zugang zu geförderter Wohnung habe? Darum, es ist, man kann nicht in der Gewalt in der Privatzone schieben, ohne die Verantwortung von Stadt zu fordern.
Das sind irgendwie so formelle Informalitäten, informelle Formalitäten, das sind ja so Schattenbereiche, so auch Schattenwirtschaftsbereiche innerhalb des bestehenden Systems. Das ist sehr schwierig und da gibt es halt verschiedene Einrichtungen, Akteurinnen, verschiedene Phänomene und Situationen, die genau von diesen Situationen, die ihr, also Anna und Florina jetzt beschrieben hat, auch profitieren. Das sind ja Billig- und Billigstarbeiterinnen, es sind Ausbeutungsmechanismen dahinter. Sehr, sehr schwieriges Feld, was noch einmal die Bedeutung eurer Aktionen, eurer Arbeit noch einmal unterstreicht und festnagelt eigentlich. Bei JADA sind wir beim Bundesverband der Migrantinnen in Deutschland. Liebe JADA, kannst du hier dann eure Schwerpunkte, also ihr arbeitet dann schon wieder mit anderen migrantischen Frauengruppen zusammen. Wer sind diese Frauengruppen, Frauen und Frauengruppen und was sind eure Tätigkeitsfelder? Was macht ihr? Was ist euer gesellschaftspolitischer Aktivismus? Ich glaube, ihr seid mehr auch gesellschaftspolitisch unterwegs und gewerkschaftlich mit gewerkschaftlichen Themen befasst. Moment, ich mache dein Mikro, sollte jetzt funktionieren. Bitteschön.
Okay. Ja, ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ja, und starte dann gleich. Also der Bundesverband der Migrantinnen hat sich tatsächlich 2005 von Frauen mit türkischem und kurdischem Migrationshintergrund gegründet und eben aus den genau spezifischen Bedarfen heraus, weil sie gesagt haben, okay, das waren schon Frauen, die aktiv waren, die auch politisch aktiv waren, aber gesagt haben, okay, da braucht es nochmal eine spezifische Arbeit eben nur für Frauen, weil es da doch nochmal andere Themen, andere Schwierigkeiten gibt. Und wir machen tatsächlich in unserer Arbeit vor allem auch die Basisarbeit. Ich sage immer Basisarbeit, weil wir auch mit anderen, in anderen Gremien aktiv sind oder beziehungsweise Netzwerke haben, wo wir oft feststellen, dass manchmal ein bisschen so diskutiert wird, was so wirklich an der Basis der Frauen vorbeigeht. Und wir versuchen mit unserer Arbeit einerseits die Frauen erstmal zusammenzubringen und ihnen einen geschützten Raum anzubieten, wo sie zusammenkommen können und vielleicht auch erstmal über ihre Themen sprechen können, sich den Themen annähern können oder eben auch sich empowern können. Das kann mit auch unterschiedlichen kulturellen Angeboten sein, aber wir machen dann wirklich auch frauenspezifische politische Themen auf, wo wir Informationsveranstaltungen machen oder eben verschiedene Referentinnen einladen, wo wir sagen, okay, jetzt zuletzt haben wir zum Beispiel ganz aktuell über die Erstarkung des Rassismus gesprochen, ja, wo wir dann verschiedene Referenten eingeladen haben, wo wir das Thema gemeinsam diskutiert haben. Aber wir haben auch in unterschiedlichen Bereichen wie Gesundheit, aber eben auch Arbeit, ja, also wo wir auch Leute aus der Gewerkschaft zum Beispiel einladen und mit denen wir dann einmal vor Ort in den Ortsgruppen unsere Netzwerkarbeit haben, dann aber eben auch auf Bundesebene die Netzwerkarbeit haben, wo wir sagen, okay, wo kommen wir da zusammen, wo können wir da gemeinsame Forderungen stellen, was die Arbeitsbedingungen der Frauen, vor allem eben auch der Frauen mit Migrationshintergrund angehen, die wir verbessern können. Mhm. Es ist so, dass wir in den vergangenen Wochen uns auch auf den 8. März natürlich vorbereitet haben und da sind natürlich unsere Themen auch vielfältig, ja, also weil du gesagt hast, ne? Also auch gesellschaftspolitisch Ich denke, da kommt es vielleicht später auch nochmal dazu, wenn wir über unsere Forderungen sprechen. Aber wir sagen, einerseits machen wir uns stark für die Frauenrechte natürlich, aber das ist nie abgekapselt zu bewerten von der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung oder der gesamtgesellschaftlichen Politik, die eben sich entwickelt. Das hat eben auch immer Auswirkungen auf die Arbeitssituation der Frau, auf die Rechte der Frauen, auf die Entwicklung der Rechte der Frauen. Deshalb also ein Erstarken des Rechtsextremismus oder der AfD hat auch immer eine Auswirkung auf unsere Frauenrechte. Deshalb sind diese politischen Themen auch immer im Zusammenhang zu sehen. Wir haben jetzt vielleicht auch ganz aktuell noch, und da komme ich vielleicht in dem zweiten Teil auch nochmal dann intensiver drauf, sind wir eben, wie ich zu Anfang gesagt habe, in verschiedenen Netzwerken zusammen und wir sind auch beim Deutschen Frauenrat Mitglied hier. Und der Deutsche Frauenrat ist quasi somit das eines der größten Gremien, die eben auch Forderungen oder eben Anträge, was Gesetzesänderungen angehen soll, in den Bundestag reinbringen können. Und da sind wir derzeit zum Beispiel auch im Fachausschuss drin, im Fachausschuss Gewalt gegen Frauen stoppen. Aber da würde ich dann vielleicht später auch noch ein bisschen was dazu sagen, was eben diese Aufenthaltserlaubnis und so weiter angeht. Wie gesagt, Aufklärungsarbeit ist die eine Sache, aber auch die Frauen darin zu stärken, da wo sie sind, da wo ihr Lebensmittelpunkt ist und da wo sie arbeiten, sich für ihre Rechte auch einsetzen zu können. Und da geht es erstmal darum, dass die Frauen natürlich erstmal selber gestärkt werden müssen, ne? Und selber Bescheid wissen müssen, hey, das ist mein Recht, das ist in Ordnung. Also ich muss hier nicht nur arbeiten, also ich habe nicht nur Pflichten, ich habe auch Rechte. Und so die Situation selber auch einfach zu erkennen, hey, ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung? Also wo werde ich ausgebeutet? Wo sind die Grenzen? Wo kann ich mich dann auch dafür gewerkschaftlich vielleicht organisieren? Wo kann ich mich zusammentun, um für meine Rechte einzustehen? Also es ist sehr, sehr groß und sehr, sehr vielfältig. Mhm. Aber insbesondere besteht natürlich der Hauptschwerpunkt wirklich, die Frauen zusammenzubringen und zu sagen, hey, wenn wir uns zusammentun und uns organisieren, dann haben wir die Chance, auch was zu bewegen. Seien das jetzt vor Ort in unserer Stadt, wo wir sind, oder machen wir das eben auf Bundesebene oder Landesebene und dann eben auch diese Netzwerkarbeit mit den anderen Institutionen zusammen oder eben Organisationen zusammen. Genau, und dann auch ein ganz, ganz großer Punkt bei uns immer, diese Forderungen dann an bestimmten Themen, an bestimmten Tagen dann auch auf die Straße zu bringen, weil wir auch sagen, unsere Forderungen müssen auf die Straße und sei es dann am 8. März, sei es am 1. Mai oder sei es dann eben am 25. November, am Tag gegen Gewalt an Frauen, organisieren wir unsere Frauen auch immer mit unseren Forderungen auf die Straße. Mhm.
Sie hören Frauen-Selbstorganisationen und Care-Arbeit. Ein Gespräch mit VertreterInnen von MAIS, von der Interessensgemeinschaft der 24-Stunden-BetreuerInnen in Österreich und vom Bundesverband der MigrantInnen in Deutschland. Über Mechanismen der Ausbeutung von selbstständigen MigrantInnen im Care-Bereich. Die ganze Sendung kann online nachgehört werden auf cba.media.
Du hast ja jetzt gesprochen von rechtsextremistisch oder rechtspopulistischen Parteien, von Rassismen, die sich auch auf die Frauenforderungen und Frauenkämpfe sozusagen auswirken, allen voran im Sinne von, dass hier unter den Frauen Spaltungsprozesse provoziert werden, dass mit Rassismen die Frauen gegeneinander entfremdet und in Fronten sozusagen gedrängt werden. Das heißt, die Arbeit, was ihr da macht, also der politische Anspruch ist hier auch sehr viel für Solidarität, Solidarisierung und Antirassismusarbeit in diese Richtung auch zu leisten. Aber auch diese traditionellen Rollenbilder, die durch sehr konservative, sehr rechtspopulistische eben politische Spektren und Akteure und Diskurse auch noch einmal gestärkt und gefördert werden. Also sehr traditionelle, sehr geschlechtersegregativ und sehr sexistische Bilder sozusagen in der Gesellschaft noch einmal stärker gemacht werden. Auch dagegen zu agieren und auch auf die Straße zu gehen und die Forderungen aktiv, proaktiv auch zu stellen, in Verbindung auch mit anderen Frauen, Gruppen, Akteurinnen und Netzwerken, ist eine wahnsinnig wichtige Arbeit, die über Social Media auch sehr sichtbar wird. Also wir sehen sehr, sehr deutlich, wo ihr permanent und oft im Einsatz seid. Ich möchte hiermit die zweite Fragenrunde beginnen. Liebe Anna, die Frauen- und Migrantinnen-dominierten Berufe, du hast zum Beispiel die Covid-Pandemie-Zeit zum Beispiel angesprochen, da waren gerade die Gesundheitsberufe zum Beispiel, sind da ziemlich ins Fokus, in den Fokus gerückt und man hat applaudiert und hin und her. Das heißt, auch im institutionellen Rahmen ist dann danach eigentlich nicht wirklich viel passiert. Ja? Wie sieht das jetzt aus, wenn das nicht nur, also wenn ein Beruf, also Gesundheitsberufe, die sind sehr wichtig, lebensnotwendig für die Gesellschaft eigentlich, aber weil es frauendominiert ist, also wir haben das zum Beispiel in unserem vergangenen Themenblock, wo wir mit Uli Weiß und Sibel Adder gesprochen haben, da haben wir zum Beispiel noch einmal betont, dass das nicht der Beruf an sich ist, der entwertet wird, sondern eigentlich in erster Linie aufgrund des Geschlechts wird dieser Beruf entwertet. Was macht das mit diesem Beruf, mit den Gesundheitsberufen, wenn diese nicht nur Frauen, sondern auch Migrantinnen dominiert sind? Moment, wir hören dich nicht. Dein Mikro ist nicht eingeschaltet.
Jetzt nochmal. Mhm. Also ich würde behaupten, diese Berufe sind deswegen von Migrantinnen dominiert, weil sie so entwertet sind. Und ja, wie gesagt, man spürt das in den sehr institutionalisierten Formen, Pflegenotstand. Auch da ist ein sehr hoher migrantischer Anteil. Je niedriger die Qualifikation ist, desto höher ist der Anteil der Migrantinnen, die da arbeiten. Also jetzt, wenn man vom fachhochschulausgebildeten Pflegepersonal ausgeht und dann weiter runterschaut zu den einjährig Ausgebildeten, die in den Langzeitinstitutionen sind. Also da gibt es eine enorme Unterschichtung und je niedriger die Entlohnung, je niedriger auch die Qualifikation, desto höher der Migrantinnen und je schwerer die Arbeit, würde ich mal behaupten, desto höher der Migrantinnenanteil. Die Betreuerinnen sind in diesem System mit Sicherheit prekärste und die am schlechtesten bezahlte und am wenigsten anerkannte Gruppe. Also zum einen, weil sie sehr nah an einem System arbeiten, das tatsächlich irgendwie so an Leibeigenschaft erinnert, also tatsächlich als Dienstbotinnen im privaten Haushalt, wo eigentlich das Professionelle an der Care-Arbeit total auf den Kopf gestellt worden ist. Nämlich in einer Institution geben sozusagen die Pflegekräfte vor, wie gepflegt wird, wie betreut wird, wie der Tagesablauf und so weiter ausschaut. Und im privaten Haushalt ist ja das eigentlich auf den Kopf gestellt. Mhm. Von der Bezahlung her, also wie gesagt, es gibt ja keinerlei Arbeitszeitgesetz, es gibt keine Pausenregelung, es gibt keine Nachtdienstregelung, es gibt keine Urlaubsregelung, eine schlechtere Krankenstandsregelung. Die Frauen bekommen nach 20 Jahren ungefähr 200 Euro Pension und sie bekommen, wenn man es auf die Stunde umrechnet, in diesen 24-Stunden-Systemen bekommen sie zwischen 3 und 4 Euro Honorar. Mhm. Also es ist eine Prekarität, die seinesgleichen irgendwie sucht. Mhm. Und es gibt leider, glaube ich, eine ziemliche Entsolidarisierung in diesem Bereich, weil es findet ja beständig ein Prozess innerhalb der Care-Arbeit der Dequalifikation statt. Also eine immer kleiner werdende Schicht wird immer höher qualifiziert und eine immer größere Schicht innerhalb dieses Care-Systems wird immer zunehmend dequalifiziert, also mit kürzeren Ausbildungen und immer schwieriger eigentlich die Aufgaben, die der Job an die Care-Arbeiterinnen stellt. Und da diese schiefe Ebene, die da abläuft innerhalb des professionellen Care-Systems, da sind die Betreuerinnen halt sozusagen die letzte Stufe und die Solidarität sozusagen auf dieser schiefen Ebene, alle wehnen sich auf der schiefen Ebene innerhalb des Care, sozusagen in diesem großen Care, im bezahlten Care-Sektor, sagen wir jetzt mal. Und aus Angst vor Dequalifizierung findet eigentlich oft eine Entsolidarisierung statt, würde ich mal behaupten. Mhm. Eben mit den Argumenten, ach, das sind ja Laienpflegerinnen, die wissen ja gar nicht, wie Pflege geht, das sind ja nur BetreuerInnen. Das kommen sehr schnell als Argumenten, anstatt zu sagen, hey, das sind auch überforderte möglicherweise Laienpflegerinnen, mit denen gilt sich zu solidarisieren. Mhm. Da, glaube ich, ist noch viel Umdenken notwendig.
Ich meine, der Punkt auch, dass die bevölkerungsdemografische Zusammensetzung, die verändert sich ja auch ziemlich, ziemlich stark. Das heißt zum Beispiel, dass Menschen, die älter werden, das werden auch viel mehr auch Menschen sein oder mehr Menschen sein, die auch über eine Migrationsbiografie zum Beispiel verfügen. Und dann hat man die Problematik zum Beispiel bezüglich Sprache, Sprachbarrieren. Und dann wird man wahrscheinlich auch dann eher dazu geneigt sein, die auf die 24-Stunden-Betreuerinnen zum Beispiel zurückzugreifen, weil dort die Sprachkompetenzen wiederum vorhanden sind. Ja, eigentlich ist das ein Bereich, den man sich viel, viel näher anschauen sollte angesichts der anstehenden Herausforderungen der Gesellschaften, also europäischen Gesellschaften, denen wir gegenüberstehen. Weil wenn wir uns zum Beispiel die institutionellen Pflegeeinrichtungen anschauen, ist das eine Frage, inwiefern die interkulturellen Kompetenzen zum Beispiel vorhanden sind im Umgang mit Betagten, mit älteren, pflegebedürftigen Menschen mit Migrationsbiografien zum Beispiel. Also auch das ist ein Bereich, wo zu wenig hingeschaut wird. Ja? Und das sind eigentlich die 24-Stunden-Betreuerinnen eigentlich eine Ressource gleichzeitig. Also es ist, den Begriff Ressource zu verwenden, ist sehr problematisch. Ich weiß, es werden mich auch einige kritisieren und deswegen, die uns zuhören. Aber ihr versteht schon, was ich meine.
Also ich glaube, das funktioniert ja nicht ganz. Zum einen, also die Herkunftsländer sind osteuropäisch und die großen Gruppen sind eigentlich sozusagen die türkischer Hintergrund von Arbeitsmigration, türkischer Hintergrund, Ex-Jugoslawien, wo nur ein Teil in der EU ist. Und die Frauen, die da kommen, Rumänien, Slowakei, ich meine, es gibt natürlich auch Arbeitsmigration aus diesen Ländern, aber das stimmt oft mit der Mehrheit der migrantisch, also mit der Arbeitsmigration, die Mehrheit in Österreich abbilden, nicht so ganz überein. Das ist das eine Argument. Und das zweite ist, dass es ein 1-zu-1-System der Pflege, der Betreuung im privaten Haushalt rund um die Uhr ist ein unglaublich luxuriöses und, wie wir eigentlich meinen, in der Regel nicht vertretbares System. Das ist nur deswegen funktioniert, weil diese Frauen so schlecht bezahlt werden. Aber wir haben ein relativ konservatives Familienmodell und deswegen ist es so beliebt in Österreich, dass man glaubt, man muss zu Hause die alten Menschen pflegen und so tun, als ob das familiär wäre, diese Pflege, die es ja nicht ist, wenn ich Frauen importiere von weiß Gott woher. Und die ist unglaublich teuer trotzdem. Also du kriegst einen Zuschuss, du musst die gesamte Pension hineinbuttern, du musst das Pflegegeld hineinbuttern, oft die Familien auch noch Gelder zur Verfügung stellen, dass das überhaupt finanzierbar ist, obwohl die nur 3-4 Euro in der Stunde kriegen. Und ich behaupte jetzt mal, der durchschnittliche Arbeitsmigrant, die durchschnittliche pflegebedürftige Arbeitsmigrantin kann sich das fast nicht leisten. Es wird immer mehr tendenziell zu einem Luxussegment. Aber
danke,
die Überlegung ist nicht falsch, sie ist problematisch. Ja,
es passt nicht zusammen, es spielt nicht zusammen. Ja. Das ist absolut wichtig, dass du das gesagt hast. Was ich sagen wollte, ist, dass auch hier ein Bedarf wächst eigentlich. Natürlich. Auf die zum Beispiel gar nicht geschaut wird, ja. Und das war der Punkt, worauf ich hinweisen wollte. Aber das, was du noch einmal angeführt hast, ist absolut wichtig, ja. Und auch sehr gut, dass das jetzt auch noch einmal kommuniziert werden konnte. Liebe Florinda, du hast gesagt vorhin, dass das auch ein Queer, also nicht nur in diesem heteronormativen Bereich, also Frau und Dings, aber auch die queeren Menschen hier zum Beispiel, Personen hier unter den Klientel im Maiz dabei ist und auch Begleitung und Betreuung und Unterstützung auch kriegt bezüglich ihrer Anliegen. Und meine Frage, die strukturellen Barrieren, die es am Arbeitsmarkt, aber auch in der Gesellschaft gegenüber den Frauengruppen, die bei Maiz aufsuchend sind, was ist die Situation, was sind die Standpunkte diesbezüglich aus deiner Sicht?
Ich würde anknüpfen an deine Frage, eben wie ist die Situation von der Interkulturalität, obwohl das auch ein ungewisser Begriff ist, aber eben es ist grundsätzlich ein Problem, das nicht akzeptiert ist. Österreich ist ein Migrationsland. Die Leute sind da, die werden alt und die haben gleiche und gleichzeitig andere Bedürfnisse, egal wo ich betreut werde. Und das wird nicht wahrgenommen, sondern es wird in diese zwei Schiene die Leute, die Betreuung brauchen, die sind die Österreicherinnen und die Betreuerinnen, Pflegerinnen und alle andere Gruppe im Gesundheitssystem sind hauptsächlich nicht in Österreich geboren. Oder wenn diese Struktur, die bessere Schule haben, die sind eben auch in dieser Hierarchie. Die Heimhelferinnen haben migrantischen Hintergrund und die Fachsozialbetreuerinnen und so weiter sind schon in Österreich geboren. Und das ist prinzipiell, diese Ebene wird in alle, auch in der regulären Arbeitsmarkt, was die strukturellen Probleme anbelangt. Und natürlich ist jetzt die Zeit zu kurz, um so breiter darüber zu reden. Ich würde unbedingt, und das ist wichtig auch für uns, auch in Mais, zu denken, es ist nicht irgendein Arbeitsmarkt, sondern es ist ein Arbeitsmarkt, der in eine kapitalistische, neoliberale, rassistische Struktur eingebettet ist. Und wenn ich so wieder nur an Neoliberalität denke, tendenziell merken wir alle einen Verfall von Rechten. Alles, was früher als selbstverständlich oder recht gesetzlich galt, hier wird schon Richtung Humankapital, freier Markt, ökonomische Verwertung von Menschen. Es war auch das Beispiel in der Frage an Anna, an IG24, Leute sind schlecht bezahlt und es ist nur die Spitze Entschuldigung, von Eisberg, wir sehen nur die Rechte oder weniger Rechte von den Menschen, die hier wohnen. Und die alle anderen Menschen, die im Herkunftsland oder dort fehlen, die Menschen, die hier arbeiten, fehlen dort. Die familiären Verhältnisse und so weiter, das wird nicht überhaupt, oder weil einfach hier so viel problematisch ist, wird dort die Leute, die dort eben abhängig von den Personen hier nicht gesehen. Und das ist ein großes Problem. Und die globale Situation Nord-Süden ist auch in der Arbeitsmarkt in Österreich wird reflektiert. Ein paar Hürden allgemein. Wir merken einen Paradigmawechsel. Vor ein paar Jahren gab es die Angst, die Migrantinnen nehmen unseren Job weg. Jetzt ist umgekehrt. Eben, die sollen in der Care-Arbeit tätig sein. Die werden regelrecht importiert, unter Einführungszeichen. Wir hören eben, die Politiker fliegen nach Philippinen, nach Kolumbien, um dort die Menschen zu rekrutieren. Auch eine kapitalistische Sprache. So, eben Ressourcen und rekrutieren und Humankapital ist wichtig. Aber auch, die wollen nicht arbeiten, die Sozialschmarotzen, ich meine, die Migrantinnen, die sind kriminell, bekommen viele Kinder gleichzeitig. Die Migration sollte die demokratische Lösung für unsere Pension. Egal wie es ist, es passt nicht. Und natürlich auch differenziert. Es gibt Menschen, die keinen Arbeitsmarktzugang haben, Menschen, die jahrelang vegetieren in Asylheime, weil sie keinen Zugang haben. Hier meine ich, die Menschen in Asylverfahren sind. Aber auch die Leute, die einen Zugang, einen regulären, einen gesetzlichen Zugang haben, haben nicht so einfach. Oft als Hürde ist die Nichtanerkennung von formaler Ausbildung, auch nicht die informelle Kompetenzen, Ausbildung und langjährige Erfahrung. Es wird immer Alibi, ja, du hast ein Diplom, aber deine Sprache ist schlecht. Und hier erwähne ich auch immer, was unsere Kolleginnen vom Vereinsatzkollektiv sagen, bitte, die Leute können sprechen, weil medial wird immer von Sprache, es geht um Deutsch. Alle Leute können sprechen. So, es gibt auch stumme Personen, aber prinzipiell wird Sprache als aberkannt. Und es geht um Deutsch. Und Deutsch ist etwas, das man lernen kann. Aber Sprache, es ist nicht so statisch. Es gibt eben auch im Zusammenhang mit AMS, mit Arbeitsmarkt, die Leute sollen sofort in einen Arbeitsmarkt einsteigen. Die sollen sofort in die Pflegeberufe einsteigen und eine Schule machen. Es gibt aber wenig Bezug auf Kinderbetreuung, auf günstige, gratis Deutschkurse, gute Deutschkurse. Alle diese strukturellen Ebenen werden nicht berücksichtigt. Und wenn schon ein Job, auch strukturell, die Migrantinnen bekommen hauptsächlich Hilfstätigkeiten, Gastronomie, Care.
Es ist eine Dequalifizierung der Fall. Also Nostrifizierungsprozesse sind Hürden, Sprache wird als Barriere genommen, ihre Qualifikationen, Kompetenzen, Fähigkeiten werden nicht entsprechend genutzt, sondern im Gegenteil, sie werden aberkannt, zum Beispiel. Es sind neokolonialistische Züge, die passieren. Wir fischen eigentlich im globalen Süden die letzten vorhandenen oder dort erarbeiteten Ressourcen, fischen wir ihnen ab. Und dann sind die Personen hier und werden noch einmal hier dequalifiziert. Und viele, viele andere Punkte. Man sieht, du hast zum Beispiel einen Begriff verwendet. Du hast gesagt, es wird alles verwertet. Also auch die Menschen werden verwertet. Wir sind eine Verwertungsgesellschaft in diesem System. Und wenn wir zum Beispiel diese Mehrsprachigkeit, was eine Ressource und ein Potenzial zum Beispiel ist, irgendwie aberkennen oder so, oder wenn wir zum Beispiel bei diesen Arbeitsmarktintegration, Inklusion, wir möchten, dass sie die Hilfsarbeiterjobs machen, dass sie halt jene Jobs machen, für die Gesellschaft, die ArbeiterInnen hier nicht mehr die Bereitschaft haben, weil sie die Arbeitsbedingungen einfach nicht mehr akzeptieren und die etablierte System aber zum Beispiel sagt, ja, wenn ihr die Arbeitsbedingungen nicht akzeptiert, schaut, es kommen andere, die machen das schon. Das sind dann Leute hier, die haben andere existenzielle Probleme, sie sind nicht geschützt, sie sind nicht organisiert, können die entsprechenden Forderungen nicht stellen. Und damit spaltet man aber schon wieder die Arbeitnehmerinnen und hetzt sie gegeneinander. Und da spielt dann auch sehr viel rassistische Strukturen einfach, Rassismen. Verschiedene Mechanismen von Rassismen werden hier auch eingeschalten. Und insgesamt, ich glaube, das ist ein Appell an uns alle, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass das Menschen und Menschenleben sind, die dahinter sind. Das sind Menschen in ihrer kompletten, umfassenden, also als Ganzheitliches, die auch ihre Emotionen, Gefühle, Forderungen, Voraussetzungen, Notwendigkeiten, Bedarfe, Bedürfnisse zum Beispiel haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber in diesem Diskurs, was hier geschaffen wird, vergisst man das sehr leicht. Die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Ich möchte, wir haben 10 Minuten noch, okay? 10 Minuten. Jada, ich möchte dich bitten, dass du auf diesen sehr wichtigen Punkt eingehst. Nämlich, dass Frauen, was Visumangelegenheiten anbelangt, zum Beispiel Familienzusammenführung und so, dass sie da oft an den Mann zum Beispiel gekoppelt sind und entsprechend ihre gesamten rechtlichen Situationen hier dann in der zugewanderten neuen Lebenspunkt auch gestaltet, dass du darauf ein bisschen eingehst. Und dann möchte ich alle bitten, liebe Anna, liebe Florina und dann dich, Jada, nochmal, dass ihr so 3 Forderungen zum Beispiel formuliert. Wir fordern das, das, das. Und dann, dass wir so dieses Programm abschließen. Wenn das okay ist für euch, dann würde ich meinen, dass wir das so abrunden. Okay, dankeschön. Jada, bitteschön.
Also ich kann mich meiner Vorrednerin jetzt nur anschließen. Ich meine, diese Situationen sind in Deutschland wirklich nicht anders. Ich möchte aber auch noch mal vielleicht eins betonen. Es sind ja nicht nur die Frauen, die irgendwie, auf die wir jetzt auch gleich noch kommen, die irgendwie durch Zuwanderung migrieren oder eben als geflüchtete Frauen, sondern es ist tatsächlich auch so, dass Frauen und Mädchen, die hier geboren sind, hier aufgewachsen sind, auch noch mal genau unter diesen Diskriminierungen leiden auf dem Arbeitsmarkt. Ja? Also wenn sie sich bewerben oder wenn sie studieren wollen oder irgendwas, ne, dass man da eben auch diese Rassismen erlebt, ne? Und dass man irgendwie zur Bewerbung nicht eingeladen wird oder dass eben das Kopftuch stört oder und so weiter. Natürlich sind das unterschiedliche Aspekte, aber ich möchte das auch nochmal erwähnen, dass wirklich diese Diskriminierungsformen auf dem Arbeitsmarkt in allen Bereichen stattfinden. Wenn wir zu den Frauen kommen, die eben jetzt hier durch Heirat oder so hier nach Deutschland kommen, dann ist es tatsächlich so, dass die natürlich auch vor verschiedenen Hürden stehen. Die kommen auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen, haben auch unterschiedliche Bildungssysteme, unterschiedliche Abschlüsse. Das wurde vorhin auch schon genannt, dass manche Sachen einfach nicht anerkannt werden. Ne? Das erschwert schon die Sache. Und dann sind sie noch im Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Ehepartner. Das heißt, auch hier sind sie erstmal 3 Jahre an eine Lebensgemeinschaft gebunden, bis sie eigentlich eine unabhängige Aufenthaltserlaubnis bekommen können. Und das führt dann eben auch dazu, dass sie oftmals irgendwie in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Aber noch dazu, wenn sie dann in den Umstand kommen, dass sie vielleicht nicht nur finanziell von ihrem Partner abhängig sind, also einmal diese wirtschaftliche Abhängigkeit, aber dann vielleicht auch noch in eine Gewaltsituation oder in eine Gewaltspirale kommen, ist es für diese Frau eine unheimliche Hürde, es sich zu trauen, sich Hilfe zu holen oder irgendwie zu sagen, okay, ich trenne mich von meinem Partner, weil ich Gewalt erlebt habe, weil sie immer diese Angst mit sich haben, okay, ich bin ja in diesem Abhängigkeitsverhältnis mit meinem Aufenthaltsstatus. Und wenn dann noch Familie ist, mit drin ist oder Kinder noch mit drin sind, wir wissen eigentlich alle, dass sowieso generell es ein großes Problem ist, sich aus dieser Gewaltspirale zu lösen, aber diese Faktoren spielen dann noch eine viel, viel größere Rolle. Und insbesondere in der Pandemie wissen wir auch, dass diese Zahl nach oben geschossen ist, und die Frauen sich noch weniger getraut haben, sich Hilfe zu holen. Und vor allem Frauen, die eben in diesen Abhängigkeitsverhältnissen leben, für die ist es nochmal so schwer. Jetzt ist es so, dass tatsächlich die Istanbul-Konvention in Deutschland seit 2023 vorbehaltlos gilt. Und das heißt eigentlich, dass jetzt eben, das hat was mit dem Aufenthaltsstatus der Frauen zu tun. Und damit verbunden müsste jetzt eben in Deutschland nochmal das Aufenthaltsgesetz neu reformiert werden. Denn es ist tatsächlich so, wenn die Frauen sich aus diesen Verhältnissen, aus diesen Beziehungen lösen wollen und eben mit diesem Schwierigkeit des Aufenthaltes, müssen sie quasi nachweisen, dass sie in einer Beziehung leben, wo sie Gewalt erleben, und diese Nachweise sind wirklich sehr schwer zu erbringen. Und eigentlich als Bundesverband der Migrantinnen fordern wir eigentlich schon seit unserer Gründung einen ehegattenunabhängigen Aufenthaltsstatus, weil wir genau sagen, das erschwert die Frauen, weil sie eben auch wirtschaftlich abhängig sind von ihren Partnern, sich eben aus dieser Gewalt zu lösen. Und in diesem Fachausschuss, wo wir eben sind, sind wir jetzt gerade dabei, diesen Paragraph zu bearbeiten, beziehungsweise unsere Forderung zu stellen. Aber es ist nicht nur damit getan, einfach zu fordern, dass ein Paragraph geändert wird. Da steckt natürlich noch viel, viel mehr mit dahinter, sondern dass eben genau den Frauen ein viel einfacher Zugang geboten wird zur Hilfe gegen Gewalt, dass die Menschen, die eben in diesen Institutionen, in diesen Beratungen oder eben auch Polizisten oder was weiß ich für Behörden, mit denen die Frauen dann zu tun haben, geschult werden, dass die Frauen sich trauen, sich Hilfe zu holen, dass diese Hürden, dass die Zugänge, die Barrieren aufgehoben werden, dass das niederschwelliger wird und dass eben für alle Frauen diese Hilfen gelten. Und da hängt natürlich noch viel, viel mehr mit dabei, ne? Also mit Unterkunft und so weiter. Genau, und daher...
Selbstermächtigung und Empowerment. Also Selbstermächtigung und Empowerment wird unterstützt.
Mhm. Ja.
Können wir bei den Forderungen, liebe Anna, bei dir fortsetzen? Also was sind eure konkreten Forderungen im Rahmen von EG 24?
Also unsere zentrale Forderung ist, soziale Sicherungssysteme auch zugänglich, dass die zugänglich sind für BetreuerInnen, also der Kampf gegen diese Scheinselbstständigkeit, dass das anerkannt wird, dass das dass es da nicht um Unternehmertum geht, sondern um Scheinselbstständigkeit. Das versuchen wir auf rechtlicher Ebene, und wir wissen, dass das ein langer Prozess ist, und wir werden da nicht, also da gibt es auch Erfahrungen aus Deutschland, da wird sich so bald nichts ändern. Wir versuchen Alternativen, also wir fordern Alternativen, sowas wie Wohngemeinschaften zu diesem privaten Live-in-Care-Arbeitsverhältnissen, die grundsätzlich so problematisch sind, also sowas alternative Modelle auszuarbeiten, so wie Wohngemeinschaften, wo es auch die Möglichkeit von Anstellungsmodellen für die Betreuerinnen gibt. Wir fordern ganz zentral öffentliche Kontrolle dieser Arbeitsverhältnisse, weil eben alles, so vieles im Dunkeln ist. Wir haben von der Gewalt gesprochen, aber auch welche Arbeiten übernommen werden, wie sind die Frauen untergebracht, welches Essen bekommen sie, also ganz basale Dinge, die viel mehr öffentlich kontrolliert gehörten. Wir fordern viel mehr also wir machen selber jetzt sehr viel Beratung. Es gibt eine kleine Beratungsstelle über die Volkshilfe, dass viel mehr erstsprachliche Beratung geschaffen wird, also Möglichkeiten dazu. Ja, das würde ich, wenn du sagst drei Forderungen, würde ich das als drei zentrale benennen.
Besten Dank, besten Dank. Florina, was sind eure Forderungen?
Oh, okay, natürlich, jetzt rede ich von mir, aber genau, eine jetzt utopisch scheinbare Forderung wäre, einfach aufhören mit dieser nekrophilen Migrationspolitik. So viele Leute sterben, im Mittelmeer und irgendwo anders auch. Aufhören mit der Idee, dass Gewalt importiert ist und die Kulturalisierung von Gewalt. Existenzsicherung als Basis für ein gewaltfreies Leben, unabhängig von Aufenthaltstiteln. Gleiche Zugänge zu Rechten in der Anerkennung von Differenzen. Von uns alle wünsche ich mir eine kritische, politische und transformative soziale Arbeit, eine rassismuskritische Reflexivität. Uns immer die Frage, was hat unsere Arbeit und unser Lebensstil mit Kolonialismus zu tun? Und eben uns kritisch mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen und die Grenzen und Rahmenbedingungen nicht als gegeben zu betrachten, sondern eben die sind gesellschaftlich konstruiert und daher auch sind gesellschaftlich veränderbar. Und weil Thema Solidarität ist, es ist wichtig, wichtiger als je Solidarität. Die Frage ist eben, wie komme ich mit der richtigen Brille, die alle diese komplexen Zusammenhänge zu erkennen und dementsprechend zu agieren.
Mhm. Danke, liebe Jada, danke Anna, danke Florina. Die Probleme sind viel zu komplex. Und die Ursachen sind viel zu groß, viel zu schwierig, um es auf einen ethnokulturellen Reduktionismus niederzuschreiben. Das darf man nicht zulassen. Das verblendet den Durchblick. Das ist manipulativ, dieser Zugang. Und wir dürfen aber den Durchblick nicht verlieren. Wir müssen reflektieren, reflexiv bleiben, differenziert schauen und bei den eigenen Wurzeln die Ursachen sozusagen anpacken, nicht bei den Symptomen uns aufhalten und manipulieren lassen.
Das war Frauen-Selbstorganisationen und Care-Arbeit. Organisation Zeynep Arslan und Jeni Hayat, Neues Leben. Schnitt und Bearbeitung Johanna Tösch. Die ganze Sendung zum Nachhören gibt es wie immer online auf cba.media.
Vienna Rec, die Stadt im Gespräch.